Schwafelhelden. Ein Let's Play-Podcast des Schwarzen Auges in der dritten Edition. Folge 204. Der Streuner soll sterben. Oder das Blutgericht von Tolusa. Der siebte Teil.
Das letzte Mal bei den Schwafelhelden.
Klimpe nochmal in meinem Beutelchen. Für 20 ist es ein Deal. Für 20 schlage ich ein.
Ich dachte gerade, vielleicht kann man sich als Kanalarbeiter ausgeben und durch den Kanal bis zu unserem Ziel durchgehen. Also ich meine, das ist gerade nur so eine...
Du willst erst durch die Abwasserkanäle und dann als Diplomat auftreten? Ich glaube nicht, dass das
passiert. Dann gehe ich auf sie zu.
Ja.
Stehe jetzt in unmittelbarer Umgebung der Meisterin des Flusses und sage nochmal Efforts zum Gruße.
Nun, dank dieser Törerei, wie ihr es nennt, sitzt der junge Prinz im Loch. Und ich weiß nicht, wie ihr ihn da wieder rauskriegen wollt. Das Schiff ist nicht mehr ganz so umzingelt von irgendwelchen Schaulustigen und Händlern, die versuchen, da irgendwen was anzudrehen. Ebens ist auch an Bord und Schild.
Pastinaken?
Ja, ihr habt richtig gehört. Nalle kommt dort an. Was machst du? Chaim und Grimm, was wollt ihr denn mit den draußen dann mit den Schnäpsen machen?
Toll, Guru. Ihr seid doch auch nicht von hier, oder? Dass ihr das alles nicht wisst. Warum wollt ihr das überhaupt wissen? Los, jetzt geht mir aus der Sonne.
Ich gehe aus der Sonne.
Und wenn ihr noch einen Schnaps überhaupt, dann...
Fein, lese Schwafelhelden an Now Splitting Up. It's easier to kill them now. Oh, Spoiler Alert. Anywho, nun gehen alle ihren eigenen Ideen nach. Chaim und Grimm gehen erstmal ein Saufen. Richtig. War ja auch 11.11. Jedenfalls finden sie raus, dass der Prinz Selo nicht in dem Loch steckt, in dem er stecken wollte, nämlich in einem anderen, also in einem Kerker. Aber he's still alive. Nalle ist mittlerweile gut zu vögeln und kann sich drei von diesen Raubtieren auf das Schiff retten. Greifax sitzt on the river, sitting at the dock of the river, Sing Bay, und Lorana können mittlerweile eine, und Sylvanas, Lysira, können mittlerweile eine Frau of the water fragen, was denn eigentlich mit Prinz Selo es auf sich hat. Denn it seems there is a secret in the past of the prince. Huiuiui. There's so many things that can happen now, and there's only one way to find out. Not come in, but listen to this podcast. Erlebt nur eine Fortsetzung von dieser mysteriösen Mystery.
Ihr lieben Schwafelhelden, seid im Moment im südlichen Teil von Tolusa verteilt. Jeder von euch und einzelne Gruppen von euch haben sich aufgemacht, um Erkenntnisse zu erlangen, wo sich Prinz Selo gefangen hält, was es vielleicht mit dem Prinzen und Vitus auf sich haben könnte oder sogar auf dem Markt umgesehen und dabei, so wie Nalle Farnlieb, ein paar Vögel erstanden. Trotzdem seid ihr eurem eigentlichen Ziel, den Prinzen aus seinem vermeintlichen Kerker nach seiner Gefangennahme zu befreien, nicht wirklich näher gekommen und die Tatsache, dass er laut dem Gärtner des Palasts in 36 Stunden hingerichtet werden soll, macht es nicht einfacher. Ebenfalls sollt ihr laut Emir, dem Hafenmeister, in 24 Stunden die Stadt verlassen. Also drängt die Zeit, hier mit der Queste voranzukommen. Und deswegen möchte ich auch gleich einmal schauen, was unser lieber Wüstensohn Shahim und Grimm vom See so treiben. Sie haben nämlich in der Taverne Windstärke 13, einer Kaschemme, die bekannt dafür ist, dass sich hier ein Gesindel rumtreibt, man aber auch gut an Informationen oder illegale Rauschmittel gelangt, umgehört und erfahren, dass Prinz Selo tatsächlich eingekerkert ist, und zwar im Loch, das sich angeblich auf dem Marktplatz befindet, sodass man den Schuldigen und den Bestraften dabei begaffen kann. Ihr beide steht jetzt vor der Windstärke 13. Der junge Mann, den ihr befragt habt, ist auch dank des Schnapses, den ihr ihm eingeflößt habt, wieder bewusstlos geworden. Und es ist nun an euch, mir zu sagen, was ihr mit dieser Information anfangt. Shahim und Grimm, es ist an euch. Was tut ihr?
Grimm, ich würde vorschlagen, wir versuchen, die anderen am Schiff wiederzutreffen und machen uns dann mal auf den Weg, uns das anzuschauen. Offenbar ist es ja gang und gäbe, sich die Gefangenen in diesem Loch anzusehen, so zum Spaß. Dann könnten wir vielleicht sehen, was sich da machen lassen könnte. Oder was meinst du?
Ich schaue mich erstmal um, ob wir gerade beobachtet werden eigentlich. Also Sehe ich irgendwo welche Wachen, die uns jetzt vielleicht doch irgendwann mal verfolgen?
Mach mal eine Gefahreninstinktprobe. Erleichtert um 2. Du blickst dich um, lässt den Blick streifen, tastest die Gassen mit deinen Pupillen ab.
Ja, habe ich super geschafft.
Also hier und da laufen ein paar dieser Taluser Löwen herum, aber beachten euch nicht weiter. Und ihr werdet von niemandem auffällig angeschaut und ihr wurdet auch nicht verfolgt. Nee. Okay. Und überhören kann euch auch gerade niemand. Also der Einzige, der in eurer Nähe ist, ist der Mann, der da bewusstlos vor euch liegt.
Okay, Shahim, so wie es aussieht, werden wir doch nicht so engmaschig bewacht, wie es uns gesagt wurde. Deswegen, ja, können wir das machen, das Loch besichtigen, nachdem wir ja uns wieder zusammen getroffen haben. Das Ding ist nur, wir wissen immer noch nicht, wie wir über die Brücke kommen, ohne irgendwie aufzufallen.
Ja, deswegen dachte ich gerade, vielleicht wir beide könnten auch einfach mal eben dorthin gehen. Ich glaube, wenn wir einfach, ich bleibe ja dabei, wenn wir selbstverständlich, ganz selbstverständlich dort drüber laufen, wird uns keiner aufhalten. Und wenn, dann lavieren wir uns schon irgendwie da durch. Kann ja, also es gehen ja auch andere Leute über die Brücke und kann mir nicht vorstellen, dass jeder irgendwie eine Art Ausweis bei sich tragen muss, um die Brücke passieren zu können.
Ja, wir sehen jetzt auch nicht aus wie Leute, die hier im Süden leben, sondern wahrscheinlich eher wie die im Norden.
Ich gucke einmal an mir runter und wieder rauf.
Wir sehen auf jeden Fall aus wie jemand, der Geld hat oder wie Leute, die Geld haben.
Wir sehen aus wie Leute, die Geld haben. Ja, du vielleicht tatsächlich. Aber ich könnte ja dein Geleit sein, wenn du zu irgendeinem Geschäftstermin in der Nordstadt gehst oder so.
Ja, aber wir sollten uns schon irgendeine kleine Story überlegen, die naheliegend ist, weil ich bin schlecht, ja, so aus dem Stegreif irgendeine Geschichte zu erzählen. Ich verhaspel mich nur.
Ganz ehrlich, ich glaube, dieser Emir, der ist wie so ein garstiger Hund. Der bellt, aber der beißt nicht. Und ich glaube, wir hatten ja so etwas wie einen kleinen Moment. Ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht doch hier und da ein Auge zudrücken würde, uns gegenüber.
Okay, also sollen wir es direkt versuchen oder vielleicht noch wenigstens eine Nachricht am Schiff hinterlassen?
Vielleicht gehen wir erst einmal zurück und sehen nach, ob die anderen auch wieder zurück sind.
Ja, genau, das ist eine gute Idee.
Ist das, was er tut?
Würde ich sagen, drehen wir rum.
Das ist das, was wir tun, ja. Ja.
Okay, ihr dreht euch um und bahnt euch euren Weg durch das dicht besiedelte südliche Gefilde von Talusa. In der Zeit, Greifax, du warst jetzt am Fluss und hattest so ein bisschen die Nordstadt oder die nördliche Hafenkante der Nordstadt ausgespäht. Was wolltest du dann machen? Zurück in den Tempel gehen oder noch zum Schiff zurück?
Wie sieht's bei dir aus? Genau. Ich gehe zurück in den Tempel rein zu den anderen, die da ja irgendwie noch im Gespräch mit der Priesterin stehen. Dreht wieder dazu und weiß nicht, wie da der Verlauf des Gesprächs ist, ob die das gerade beenden oder nicht, aber ich stelle mich auf jeden Fall mal dazu.
Ja, Lucira und Lorana, ihr wart im Gespräch mit Hanna Aibeni Shelemyati, dieser etwas älteren, von einer Kriegsverletzung versehrten Effortgeweihten, die euch wohlgesonnen, aber etwas reserviert war, und hattet ihr offenbart, was eure Quest hier in der Stadt ist, dass ihr den Prinzen befreien wollt. Und sie hatte gesagt, dass sie tatsächlich etwas über, ja, aus der Geschichte des Prinzen erzählen möchte. Sie will gerade damit ansetzen, als sie sieht, dass sich jemand euch nähert, und als ihr euch umdreht, seht ihr Greifax, der wohl im Begriff ist, sich zu euch zu gesellen. Wie wollt ihr darauf reagieren, Lucira und Lorana, als euer Zwerg sich dem Gespräch nähert?
Da kommt einer unserer Kumpanen, Frau Priesterin. Darf ich sie vorstellen? Das ist Greifax, der Zwerg.
Und sie neigt den Kopf und dann guckt sie dich etwas süffisant lächelnd an, Lorana. Die korrekte Anrede ist Meisterin des Flusses, junge Elfe.
Selbstverständlich Meisterin des Flusses, wenn ich...
Meine korrekte Anrede ist übrigens Greifax Okortin, guten Tag, nicht der Zwerg.
Wie viele seid ihr denn noch in eurem Trüppchen? Ulfaran sprach von einem halben Dutzend von mutigen Abenteurern an Bord seines Schiffes.
Ja, also es sind definitiv zu viele und ich schiele auf Greifax runter.
Also ich verliere auch manchmal die Übersicht, aber ein halbes Dutzend kommt dem schon sehr nah.
Ein halbes Dutzend und ein halb.
Nun, so tretet doch einmal kurz hier in die kleine Alkove. Sie ist schwach beleuchtet und ist bekannt dafür, dass man, wie soll ich sagen, uns dort schlecht belauschen kann. Ich kenne ja meinen Tempel. Und ich möchte euch kurz einmal erzählen, was die Verbindung von Prinz Selo und dem, naja, dem Herrn Vitus vom Tann so besonders macht. Was wisst ihr über Vitus? Kennt ihr ihn? Seid ihr ihm schon begegnet?
Also ich habe gehört, dass er die Stadt eigentlich beherrscht, in Anführungszeichen.
Nun, er ist ein beflissener Politiker und Beweser der Stadt, das ist richtig. Ob er sie beherrscht? Ich würde sagen, dass sein Wort Gewicht hat. Das ist durchaus richtig. Das liegt aber leider auch daran, dass der liebe Sultan selbst öfters etwas, naja, umnachtet ist. Er kann froh sein, wir alle können froh sein, dass der Haushofmeister hier ein wenig die Ordnung hält. Eigentlich ist er ein guter Mann. Eigentlich.
Was heißt eigentlich? Ist er auch manchmal umnachtet? Also heißt umnachtet nicht ganz bei Sinnen?
Ja, so könnte man es auch nennen. Nun, ich muss euch sagen, dass ich mir relativ sicher bin, dass die Tatsache, dass euer Prinz Selo im Loch sitzt, wahrscheinlich von Vitus gebilligt, wenn nicht sogar verursacht wurde. Ich glaube, es ist eine Art Streich.
Ja, aber wer könnte denn in Konkurrenz stehen zu Selo?
Es geht nicht um Konkurrenz, es geht um eine alte Geschichte. Hättet ihr Vitus schon gesehen, dann wüsstet ihr, wovon ich spreche. Denn ihm wurde vor langer Zeit, ich glaube gut 10, 11 Jahren, die Nase abgeschnitten.
Die Nase?
Ja, und von keinem Geringeren als dem jungen Prinzen.
Und warum? Also,
Prinz Selo war als junger Mann sehr, naja, was soll ich sagen, als junger Mann, heute ist er ja offenbar auch noch so ungestüm, hitzköpfig. Und er hatte Vitus vom Tann, damals noch nicht Haushofmeister, sondern ein aufstrebender Schreiber, bei der Jagd erwischt. Mit Freunden. Es war alles rechtens. Er hatte die Erlaubnis zu jagen, aber Prinz Selo war trotzdem beleidigt und es kam zu einem Handgemenge und Vitus hatte natürlich, ich sag mal, dem Prinzen damals nicht den Respekt gezollt, den es dem Prinzen gebührte. Und dieser hat Vitus kurzerhand von seinen Schergen damals die Nase abschneiden lassen.
Okay, das könnte er schon übel nehmen.
Ich sage mal so, Vitus ist ein alter Weggefährte von mir und er verabscheut den Prinzen dafür. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob der Prinz überhaupt weiß, dass es sich bei Vitus um einen und denselben handelt. Es sei denn, er hat ihn zu Gesicht bekommen.
Aber wie viele Nasen soll er denn abgeschnitten haben? Also ich meine...
Nun, aber ich meine, dass es sich bei Vitus vom Tann um diese Person handelt. Ich sage nicht, dass er mehr Nasen abgeschnitten hat.
Ich schaue mich kurz um, ob in der Menge noch mehr Menschen mit ohne Nase rumlaufen. Also.
Wie dem auch sei, ich kann mir vorstellen, und es ist nur ein Gedanke, dass Vitus ein wenig seine Finger hier im Spiel hatte, den Prinzen festzusetzen. Allerdings möchte ich sagen, dass ich nicht glaube, dass Vitus vorhat, den Prinzen tatsächlich hinrichten zu lassen. Da traue ich ihm nicht zu. Ich glaube, er will ihn schmoren lassen. Angst machen, eine Lektion erteilen, das schon, aber eine politische Krise riskieren, womöglich einen Krieg, in dem der Prinz hingerichtet wird, das kann ich mir nicht vorstellen. Am Ende ist er der Stadt gegenüber loyal. Trotzdem wäre es vielleicht eine Möglichkeit, mit ihm zu sprechen, vielleicht ihn davon zu überzeugen oder zu fragen, was er denn eigentlich vorhat und ob er nicht vorhatte, ihn freizulassen.
Naja, also vielleicht können wir ja Selo dazu zu überreden, sich zu entschuldigen oder eine Wiedergutmachung zu leisten für die, für...
Oder sich einfach was abschneiden zu lassen.
Oder das.
Das ist easy. Das ist ja einfach.
Aber was?
Aber was mich interessiert ist, was sagt denn Shani dazu, dass ihr Verlobter ins Loch geworfen wird und die Hochzeit nicht stattfindet? Die ist doch hier in der Stadt und im Palast. Die muss doch da irgendwie eingreifen. Oder ist ihr das egal?
Naja, bis jetzt scheint hier jeder, der was zu sagen hat, nicht ganz. Und ich wedel so mit der Hand vorm Gesicht.
Wischiwaschi?
Also, ja, im Kopf halt, wischiwaschi.
Ich würde euch, junger Zwerg, die Frage gern beantworten, was die Prinzessin dazu sagt. Doch leider hatte ich seit diesem Vorfall keinen Kontakt mit ihr oder mit der Fürstgemahlin oder dem Sultan selbst. Deswegen, ich weiß es auch nicht.
Okay, es wäre auf jeden Fall gut, wenn wir einmal mit Vitus sprechen könnten, auch mit Shani, damit wir ein...
Shani von Talusa.
Mein Akzent, entschuldigt, Shani. Damit wir ein Bild bekommen, was überhaupt hier los ist.
Und ich wollte euch von dieser Geschichte erzählen, weil ich glaube, es handelt sich hier um ein Missverständnis, vielleicht befeuert ein wenig, wie soll ich sagen, Hahnenkampf. Ich glaube aber, dass es noch möglich ist, das alles hier in Frieden und ohne großes Aufsehen wieder aufzulösen. Es ist uns allen an Frieden gelegen und an einer erfolgreichen Hochzeit. Deswegen möchte ich euch bitten, auch mit Vorsicht vorzugehen. Es könnte sein, dass das falsche Vorgehen oder eine Nacht-und-Nebel-Aktion sogar Dinge noch schlimmer macht. Also übt euch in Demut, liebe Fremde.
Wohlgesprochen, Meisterin des Flusses. Wir sind auch sehr am Frieden interessiert und möchten alles in unserer Macht Stehende tun, den Frieden zu bewahren.
Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig helfen und wünsche euch viel Glück. Ich muss nun meinem Tagewerk nachgehen.
Verzeiht noch kurz, aber Sie sagten, Sie sind mit Vitus befreundet?
Befreundet ist zu viel gesagt. Wir haben Respekt voreinander und sind beide Verfechter von Telusas Wohlergehen.
Wäre es möglich, dass Sie uns eine Audienz bei ihm arrangieren könnten? Das würde die Sache um einiges leichter machen und wir würden auch weniger Aufsehen erregen, als wenn wir unsere eigenen Mittel...
Darüber muss ich nachdenken. Ich mische mich nicht gerne in den Fluss des Geschehens ein. Verzeiht meine plumpe Art, das lyrisch auszudrücken, aber alles geht seinen Weg und ich werde drüber nachdenken. Ihr könnt mich gerne morgen früh noch einmal aufsuchen und ich teile euch meine Entscheidung mit.
Wird der Prinz morgen nicht gehängt?
Erstmal wird hier niemand gehängt. Ich sehe, ihr kennt euch hier nicht aus. Wenn, wird sein Kopf von seinem Torso getrennt von dem schwarzen Elfen. Habt ihr ihn noch nicht gesehen? Und jetzt merkst du, dass sie so dich anfunkelt und dich euch alle drei mustert?
Also mein Verständnis, Greifax, wenn der Kopf vom Torso getrennt ist, ist das dann nicht hinrichten?
Das ist hingerichtet, aber das ist nicht gehängt. Also man braucht kein Seil dafür.
Ja gut. Nein, wir haben den schwarzen Elfen noch nicht zu Augen bekommen können.
Nun, wie gesagt, morgen früh kann ich euch weiter helfen. Ich nehme mir immer einen Tag Zeit für solche wichtigen Entscheidungen und alles, was in der Zwischenzeit passiert, ist nicht in meiner Hand. Verzeiht. Und nun muss ich euch bitten, wie ich bereits sagte, mich meinem Tagewerk zu überlassen.
Selbstverständlich. Vielen Dank für Ihre Audienz.
Eine Frage noch, wenn wir nicht über euch nach einer Audienz bei ihm bitten können, wo wäre denn die richtige Stelle? Wie kommt man denn an ihn ran? Wir wollen jetzt ja auch nicht einfach irgendwie versuchen, ihn ausfindig zu machen und uns falsch verhalten, sondern wir würden halt gerne mal mit ihm sprechen.
Ihr könntet es entweder direkt beim Palast versuchen, wenn ihr einen guten Grund habt, könnte es sein, dass die Wache eine Nachricht übermittelt. Und ansonsten weiß ich, dass er oft das Betshaus zur Abendstunde aufsucht, Rastullas Bethaus. Dort ist er anzutreffen und wird tatsächlich hier und da von mutigen BürgerInnen Talusas angesprochen, was übrigens auch erlaubt ist, solange er sich im Bethaus aufhält. Eine alte Tradition.
Und das Bethaus, ist das in der Nordstadt oder in der Südstadt?
Das ist in der Nordstadt, direkt am großen Platz.
Weil wisst ihr, der Hafenmeister hatte gesagt, wir dürfen die Brücke nicht überqueren, das möchte er uns nicht genehmigen. Und jetzt ist natürlich die Frage, ob wir dennoch in die Nordstadt reisen dürfen oder nicht. Auch wenn wir zum Palast gehen wollten.
Sie lacht und versucht ein bisschen nicht so zu lachen, dass es als unhöflich ausgelegt werden könnte. Der Emir hat euch verboten. Geht ruhig in die Nordstadt. Emir ist ein aufgeblasener Fatzke und erzählt viel, wenn die Nächte lang sind. Keine Sorge, es gibt an der Brücke keine Wachen und keine Kontrollen, wer dort hinübergeht.
Ja, das ist gut zu hören. Vielen Dank.
Haben wir jetzt eine ganze Folge. Oh mein Gott.
Alles versucht, nur nicht diese Brücke überqueren zu müssen, ja.
Ich versuche seit letzter Folge schon, euch davon zu überzeugen.
Scheim hat gesagt, das ist egal.
Sind jetzt bestimmt übrigens nur noch 29 Stunden, nicht mehr 36.
Ja, nach dem Gespräch.
Ihr drei, die Geweihte verabschiedet sich in der blaudünstigen Dunkelheit des Effa-Tempels in einer anderen Nische. Und was macht ihr? Bleibt ihr? Wollt ihr in dem Tempel noch etwas tun? Sollt ihr zum Schiff zurückgehen? Wie schaut es aus?
Ganz kurze Idee. Man könnte ja eigentlich als bei der kaputten Folge noch vorher dranhängen. Wenn euch das zu anstrengend ist, hört einfach die nächste Folge.
Ich wende mich zum Gehen. Warte, ob die anderen sich mir anschließen.
Ich schließe mich an.
Ich schließe mich auch an. Im Rausgehen, vielleicht so meinten mit dem schwarzen Elfen, meint ihr, sie hat da auf seinen Beruf angespielt?
Ich glaube, der ist einfach...
Ja. Der ist einfach.
Der ist halt...
Der ist einfach.
Ja.
Ja, also...
Du willst jetzt politisch korrekt sein und hast Angst zu sagen, vielleicht ist er einfach schwarz, oder? Das ist gerade unsere Stromberg. Er ist halt einfach, er ist halt, ist ja nicht schlimm, wenn man, also, ist er halt, ne?
Ja, das ist mir auch eigentlich gar nicht aufgefallen, also.
Ach, der ist ja, ja. Vielleicht ist er halt einfach, ne?
Wie, ja. Der ist schwarz?
Der schwarze Elf. Komm, also was sagst du, Lorana? Antworte noch, also was sagst du?
Der ist halt einfach, ja, schwarz. Aber vielleicht ist das auch, ich weiß es nicht.
Naja, ja, lasst uns mal gehen.
Ja, ich habe gesehen vom Steg aus, dass Nalle offenbar mit ganz viel komischen Kisten wieder aufs Schiff marschiert ist. Vielleicht sollten wir da einfach mal wieder hingehen und uns da alle treffen.
Geschenke.
Wenn du wüsstest.
Okay.
Die kacken besonders gern auf Zwerge.
Du bist auf dem Schiff zugange. Shanane ist ein bisschen unruhig, läuft so auf und ab. Er hatte ja schon verkündet, dass ihm das ein bisschen zuwiderläuft, dass er hier zur Untätigkeit verdammt ist. Ist natürlich auch ein Jungspund hier auf seiner ersten Queste jenseits von seinen normalen Tätigkeiten. Und du hast ein wenig zu essen auch bekommen von des Ebens. Und versorgst deine Vögel. Machst du noch irgendetwas in der Zeit, wo die anderen das tun, was sie gerade erzählt haben, außer dich um die Vögel zu kümmern, oder harrst du dort der Ankunft deiner GefährtInnen?
Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was mich da geritten hat, und versuche mir krampfhaft irgendwas auszudenken, warum ich hier mit... Wie viele Vögel waren es nochmal?
Drei.
Warum ich hier mit drei Vögeln stehe? Jetzt habe ich nicht mal mehr nur einen Vogel. Ich habe einen Vogel, ich habe drei Vögel. Vier. Ich stehe da einfach verwirrt wie so eine alte Vogeldame.
Das hat mich jetzt gerade so ein bisschen an Graf Zahl erinnert. Ein Vogel, zwei Vögel,
vier. Also, du wirst aus deinem Beobachten und Nachdenken, was du mit den Vögeln machen willst, herausgerissen durch einen jähen Ruf, denn Shanan, der an der Reling etwas schmollend auf selbiger mit seinen Fingern herumtrommelt, ruft einmal ganz laut: Shaim! Shaim! Du drehst dich um und siehst auch den Grund dieses Ausrufs. Mit Grimm an seiner Seite nähert sich der Yolande. Und ja, Shaim und Grimm kommt beim Boot an und seht Shanan, der freundlich winkt, und Nalle, die da irgendwie vor Käfigen, teilweise improvisiert, mit irgendwelchen Tieren drin steht.
Ich versuche mich so ein bisschen davor zu schieben, damit man nicht alle auf einmal sieht. Breite so ein bisschen meine Arme aus.
Und das seht ihr da. Was macht ihr?
Hallo, wo wart ihr denn?
Wir waren in der Tränke, hätte ich jetzt fast gesagt. Wir waren in der Schenke, Windstärke 13.
Habt ihr denn auch schön was getrunken? Vielleicht seht ihr ja doppelt oder dreifach.
Sprichst du die Vögel hinter dir an?
Ja, ich gucke auch so, versuche an ihr vorbeizugucken. Hat Leni...
Da ist nur ein Vogel. Shahim, ich wusste gar nicht, dass du trinkst.
Ich habe nicht getrunken, aber hast du Leni irgendwie, versuchst du Leni jetzt einzusperren? Oh, Moment, da bewegt sich ja was drin.
Hüpfe zur Seite.
Du hüpfst zur Seite?
Ja, aber so davor, dass du nicht mehr dahin gucken kannst.
Ach so.
Ja, ihr wisst doch, ich mag das ganz gerne und die alte Frau war ganz furchtbar und ich musste irgendwas machen. Ich hab die gekauft.
Welche alte Frau? Ist die alte Frau gekauft?
Nein, die alte Frau hätte ich am liebsten vom Pier geworfen. Ich habe die Vögel gekauft. Die hat die ganz, ganz furchtbar da gequält. Die sah ganz schlimm aus. Jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll.
Naja, also du könntest sie aus den Käfigen lassen.
Ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob die fit genug da sind. Guck dir die mal an.
Dann müssen wir ihnen...
Zupfer so an der Feder. Die sind doch nur noch Haut und Knochen.
Dann müssen wir ihnen ein bisschen was zum Speisen auftreiben.
Ja, habe ich schon. Ich weiß nur nicht, ob euch das nicht stört, wenn hier so viele Vögel an Bord sind.
Ach, wenn du dich um den Mist kümmerst, den die fabrizieren, dann soll es mir recht sein. Ich kann auch helfen.
Mit Vogelmist kennst du dich ja ganz gut aus.
Ist das so?
Ist das so?
Ach so, ich schon, ja.
Entschuldigung, ich will euch nicht bei eurem Gerede über die Vögel unterbrechen, aber habt ihr was rausgefunden? Shahim, Grimm,
ja, wir wissen zumindest, wo Selo gerade steckt, buchstäblich. Und ich lache schadenfroh.
Aber bevor er noch was sagen kann, hört ihr das Knarren der Planke? Und seht euch um und seht Greifax, Lysira und Lurana, die ebenfalls sich anstellen, nehme ich mal an, die Yolande zu betreten und aufzuschließen zu eurer Gruppe. Und jetzt seid ihr wieder alle vereint mitsamt Shana. Ihr hört eben ein bisschen vor sich hin pfeift, Chanan, danke, vor sich hin pfeifend in der Kombuse herumwursteln. Und ansonsten seid ihr jetzt an Deck erstmal ungestört, bis auf Chanan, der mit dabei ist. Könnt ihr einmal miteinander sprechen und Pläne und Ränke schmieden.
Also Shahim schlägt vor, dass wir einfach über die Brücke gehen. Da über die Brücke ja ständig hunderte von Leuten drüber gehen und die können ja nicht alle kontrolliert werden. Also
außerdem, wir müssen sowieso zum Palast oben. Dort ist der Prinz gefangen.
Wo ist der Prinz gefangen?
Wir haben auch von der Priesterin erfahren, dass da gar keine Wachen an der Brücke sind. Dass man da einfach drüber gehen kann.
Ha, ich hab's mir fast schon gedacht, der Halunke.
Der Hafenmeister soll ein Witzbold sein oder so ähnlich.
Witzbold ohne Humor, würde ich sagen.
Jedenfalls können wir einfach über die Brücke gehen, meint sie.
Oh, dann müssen wir uns aber auch langsam beeilen. Wir haben ganz schön viel Zeit verplempert, oder?
Und zieh eine Augenbraue hoch.
Lysira, wie war das nochmal?
Was guckst du mich so an? Du hättest du was, wenn das ein Pferd gewesen wäre, was hättest du gemacht?
Nein, das meine ich nicht. Ich meine nur, dass ich sage, wir sollten über die Brücke gehen. Die ganze Zeit schon. Und jetzt finden wir heraus, dass wir einfach über die Brücke gehen können.
Ja, wir brauchten ja trotzdem mehr Informationen, bevor wir darüber gehen, ne?
Jedenfalls ist dieser Vitus auch, wie war das nochmal, Lysira? Man kann mit dem sprechen.
Der hat keine Also das Problem ist wohl ja, sprechen, hören kann er, riechen nicht mehr.
Was? hat er zu viel Semmelquast um sich gehabt oder warum?
Nein, ihm wurde doch die Nase abgeschnitten.
Ihm wurde was?
Und zwar von Selo.
Von Selo?
Woher weiß ich das denn eigentlich?
Woher weißt du das denn, Nalle?
die Frau hat mir bestimmt Gerüchte erzählt.
Gerüchte?
Gerüche. Also
Gerüche.
Er hat ihm die Nase... wie absurd, das passt überhaupt nicht zu ihm.
Hat ihm Selo die Nase ab... Wann denn bei seiner... ich habe das...
Wohl früher irgendwann schon. Also sie war sich auch gar nicht sicher, ob er weiß, dass es sich dabei um den Vitus oder wie er heißt handelt, sondern... Das muss schon länger her sein, aber seitdem hegt der wohl einen Groll gegen Selo und sie hat es irgendwie als Streich bezeichnet, aber ich meine, ein Streich, wo jemand hingerichtet wird.
Ich habe davon noch nicht gehört.
Wo hat der sich wieder reingeritten?
Ich wusste das nicht.
Ich wusste das auch.
Der einem die Nase abgeschnitten und dieser Vitus hat ihn einen Streich gespielt, indem er ihn jetzt hinrichten lassen will? Was ist denn das für ein Streich?
Also sie war sich sicher, dass er wohl nicht hingerichtet wird, sondern ihm nur eine Lektion erteilt werden soll. Aber wer weiß, ob dieser schwarze Elf das auch weiß und der Rest im Palast.
Aber wenn er wirklich ihm die Nase abgeschnitten hat, dann wäre es ja gar nicht mal so unangebracht, ihm eine Lektion zu erteilen. Man schneidet Leuten nicht die Nase ab.
Also sie hat gesagt, wir sollen uns zurücklehnen und dann wird das alles schon. Ich bin dafür, dass wir nicht über die Brücke gehen.
Na, ich würde mir die Stadt zumindest sowieso gerne einmal anschauen.
Ich auch.
Die Frage ist halt, lässt sich mit Vitus reden vielleicht oder nicht? Also sie schlug vor, dass man ja vielleicht dann beim Palast da um eine Audienz beten könnte, wenn man mit ihm sprechen wollen würde. Aber ich weiß nicht, ob wir uns damit dann nicht vielleicht irgendwelche anderen Möglichkeiten verbauen.
Und was würden wir mit ihm besprechen wollen? Also sollen wir ihn einfach darum bitten, ihn zu begnadigen, ihn laufen zu lassen? Oder was stellt ihr euch vor?
Ja, die Hochzeit stattfinden zu lassen oder seine Nase nicht in andere Angelegenheiten zu stecken.
Ja, das macht ja jemand anders, da hat er ja keine Kontrolle drüber. Die hat er ja nicht. Aber was ist denn mit Razkazan? Also er wird doch sicher Selo immer noch nicht freigeben wollen, oder? So oder so.
Ich wundere mich darüber, es ist alles eigenartig. Es klingt zu einfach. Wenn wir warten und Vitus lässt Selo frei, ist gut, dann ist er gut. Aber wenn nicht, wird er getötet. Das kann eine Krise, einen Krieg auslösen. Ich verstehe auch den Sultan nicht. Ich kenne ihn nicht. Aber weiß er denn nicht, dass es Prinz Selo ist und kein Attentäter? Irgendwas passt hier nicht zusammen.
Ja, aber wenn wir Selo befreien als einen Gefangenen, dann kann das ja ebenso einen Krieg auslösen.
Die Zeit läuft uns davon und es ist kompliziert. Ich weiß nicht, was wir tun sollen.
Und außerdem, also wenn wir ihn befreien und dann die Hochzeit, kann ja die Hochzeit trotzdem nicht stattfinden. Also zumindest nicht mit Shani von Talusa, denn er ist ja quasi hier in Talusa und wir wollen ihn aus Talusa befreien. Versteht ihr?
Ja, mit der Shani würde ich auch mal
gerne Worte gekauft haben. Aber wie ist das denn? Wie kann es denn sein, dass hier Kriege auf diese Art und Weise provoziert werden? Warum? Also ich meine, denen muss doch klar sein, dass das übel ausgehen kann.
Denke ich auch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Sultan, vielleicht ist er nicht bei Sinnen, aber Vitus, wenn er den Prinzen hinrichten lässt, dann wird zwischen Kunchom und Talusa einen Krieg ausbrechen.
Tulamiden sind eben Leidenschaft.
Wie könnten wir denn Vitus im Tempel ansprechen? Was könnten wir denn anbieten oder was könnten wir hervorbringen, um ihn zu überzeugen? Was sind unsere Möglichkeiten?
Wen fragst du? Shanan?
Ich frage einfach allgemein in die Runde. Okay. Okay. Und die sind so sprachlos wie ich, die haben auch alle keine Ideen.
Ich zuck auch nur die Schultern. Wir wissen ja nicht, was seine Ziele sind.
Also wir haben ja immer noch diesen Brief.
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann hat die Frau aus dem Tempel, wie heißt sie nochmal? Keine Ahnung. Hat sie ja gesagt, dass er sich eigentlich nur rächen will und ihn irgendwie wieder freilässt. Aber wie kann man denn seine Rachelust irgendwie schneller befriedigen, ohne dass der Prinz dabei sterben muss.
Wir könnten seinen Tod vielleicht inszenieren.
Vielleicht könnte der Prinz eine öffentliche Entschuldigung irgendwie vortragen.
Er könnte ihm seine Nase zurückgeben und ich halte die linke Hand so hoch und stecke meinen Daumen zwischen Zeigefinger und Mittelfinger.
Vielleicht so eine Aufsetznase mit Gummiband.
So eine rote.
Mit Schnorres und
Kontenance. Wisst ihr, was ich meine? Ich wollte Ihre Meinung hören. Es gibt eine.
Ja, gerne.
Ich glaube, wenn wir Selo befreien, einfach befreien und mit ihm nach Kunchum fliehen, dann wird es zwar politisch nicht ganz korrekt sein und Vitus wird sauer sein, aber ich glaube, dann haben wir Zeit. Dann kann man diplomatisch nochmal über die Hochzeit sprechen, nochmal verhandeln. Man kann den Sultan vielleicht besänftigen, aber trotzdem ist es das kleines Übel, Aber wenn er hingerichtet wird, dann haben wir erstens einen Freund verloren und ein Krieg bricht aus. Ich bin also dafür, den Prinzen einfach mitten in der Nacht zu befreien und zu fliehen. Mir geht dieses Gerede eh auf die Nerven.
Hast du denn schon einen genauen Plan, wie das funktionieren soll?
Einfach, Scheim und ich sind große Kämpfer und ihr seht teilweise auch gut aus.
Oh, die anderen sind auch Dankeschön. Ganz große Kämpfer.
Deswegen, wir spähen aus das Loch und nachts, wir machen Ablenkung und brechen das Schloss auf. Das kann hier bestimmt euer kleiner Mann machen. Und dann fliehen wir schnell.
Weißt du, wie tief dieses Loch ist?
Ich weiß nicht.
Lass es uns doch ansehen.
Ja, ich denke auch, wir müssen uns erstmal das Loch ansehen, wenn man da einfach so hin kann.
Es ist, soweit ich weiß, dafür gedacht, wie ein...
wie eine Unterhaltung.
Es soll Schämen machen, ihn. Also, dass Leute gucken und lachen, spucken auf ihn.
Und werfen auch Leute da manchmal was rein? Also könnte man einen Stein mit einem Zettel reinschmeißen?
Willst du ihn aufwecken?
Soweit ich weiß, wird es bewacht. Ich glaube, was Greifax sage, ist gut. Wir müssen hingehen und selber gucken.
Ja, aber ich dachte, vielleicht, wenn der Prinz eine Nachricht von uns bekommt, dann hat er vielleicht auch Energie oder ist irgendwie besser drauf.
Willst du ihm denn da draufschreiben?
Könnte ja Leni losschicken.
Ich könnte mir vorstellen, dass er aus dem Loch auch nach oben gucken kann und vielleicht, wenn er mich sieht, dann kann er eins und eins zusammenzählen.
Ah, das ist auch eine gute Idee.
Und wenn wir ihm einen Zettel runterwerfen, dass wir vorhaben, ihn zu befreien, bevor wir überhaupt einen Plan haben, wie wir das machen wollen, dann könnte der Zettel wieder gefunden werden und dann ist der ganze Plan verwickelt.
Okay, stimmt.
Wir könnten draufschreiben, dass er den Zettel danach essen soll.
Ja, stimmt. Dann lass uns ihn noch vorher mit Zucker überstreuen, irgendwie ein bisschen süßen.
Lasst uns doch einfach hingehen und wir gucken.
Ich möchte Schaim zitieren, der eben meinte, jetzt sind es nur noch 29 Stunden. Es ist Zeit drängt ein wenig. Also, ja, ich sag's euch nur.
Wie spät ist es jetzt?
Na, es ist jetzt, wann seid ihr? Mittagszeit, so 3 Uhr oder so.
Ja, dann, Freunde. Genau. Wollen wir uns das nochmal angucken?
Ja, ich rücke mir meinen Tagelmust zurecht und...
Dein was?
Mein Tagelmust. Ich weiß jetzt, wie das heißt, was ich um den Kopf trage.
Ah.
Gehe zur essen das auf Deutsch, zur Gangway.
Planke.
Danke.
Danke, Planke. Okay, Apfelmus zurechtgerückt und dann kann es losgehen. Ihr geht alle mit, ja? Ich meine, wenn bei solchen Sachen, sagt mir bitte, wenn einer von euch zurückbleibt oder nicht mitgehen möchte, ich gehe sonst davon aus, dass der Konsens gegeben ist. Sollte man sonst übrigens nicht, Leute, ihr da draußen, ne? Aber in dem Fall schon.
Nice.
Nehme einfach, sicherheitshalber nehme ich übrigens mal Leni mit und ich frage Grimm, ob er ein bisschen Papier und irgendwie Schreibzeug mitnehmen kann. Falls wir irgendwie was machen müssen.
Mein Schreibzeug habe ich immer dabei, ja.
Da es schon 3 Uhr ist, nehme ich mir sicherheitshalber eine Käsestulle mit.
Oh!
Lauft durch das etwas triste und heruntergekommene, nicht weniger bunte und rege Südviertel von Talusa. Vorbei an der Windstärke 13 und kommt dann schließlich zu der Brücke der drei Töchter an, wie sie genannt wird. Es ist eine sehr schöne, sehr gut instand gehaltene Steinbrücke aus einem hellen Stein, etwas untypisch für die Region, also scheint importiert worden zu sein. Etwas prunkvoll gebaut, drei mächtige Säulen halten sie im Wasser und was auffällt ist, dass sowohl eurer Seite, also an der Südseite sowie an der Nordseite sind tatsächlich so Steinskulpturen von der Hüfte aufwärts von drei jungen Frauen angebracht, wo die Brücke offenbar den Namen her hat. Es sitzt so ein, ja, ich sag mal, Heimat- oder obdachloser Mann dort mit einem kleinen Messingschale, wo ein paar Münzen drin liegen und streckt seine Hand nach euch aus, guckt euch alle mit seinem wettergegerbten Gesicht. Und ansonsten seht ihr nur zur linken der Brücke, am der linken Seite, so eine Plakette mit einer thulamitischen Schrift, wo etwas geschrieben steht, vielleicht über diese drei Statuen, ihr wisst es nicht. Und das ist jetzt erstmal alles. Und, um eure Frage vorwegzunehmen, von Wachen oder irgendwas ist nichts zu sehen. Keine Spur irgendwelcher Brückenwachen oder Zollstationen oder so.
Was steht denn da, Shahim?
Ja, das wollte ich den Geschäftsführer auch gerade fragen.
Wie hast du mich genannt? Ich schicke dir das mal. Kannst du dir ja, genau, Shahim guckt sich das mal an. Und dann kannst du das gleich in eigenen Worten auch gerne wiedergeben. Ja, der alte Herr, der da sitzt, also alt, ist schwer zu sagen, wie alt er ist. Der ist auf jeden Fall, hat schon für mehr als einen Menschen gelebt und hält euch die Hand so entgegen. Grimm, er zupft so ein bisschen an deinem Gewand. Baby. Will Almosen.
Warte, hat er gerade Baby gesagt?
Baby. Nein, er hat nichts gesagt. Er hat vor sich hingemurmelt in seinem zahnlosen Mund. Okay. Was hättest du denn gemacht, wenn der Baby gesagt hätte? Ich hätte mal Ja sagen sollen. Du bist du's, Baby.
Kennen wir uns?
Nee, Baby hat er nicht gesagt. Es ist nicht Baby. Keiner sitzt, stellt Baby auch in die Ecke. Das weißt du ja.
Das habe ich auch gerade im Kopf gehabt.
Ja. Apropos Ecke. Ist hier irgendwo in irgendeiner Ecke vielleicht so ein kleiner Souvenirshop oder so?
Souvenirshop?
Ja, halt irgendwie, wo man so einen Nippes kaufen kann. So, weiß ich nicht, Blumenräucherstäbchen oder Reiswein.
Da ist so ein Laden, so ein bisschen, das ist so ein altes Haus und an einem Fenster ist tatsächlich so eine Art, wie so ein Bauchladen, nur halt eben so am Fenstersims befestigt. Da sind so Blumen, Räucherstäbchen, so kleine getrocknete Kräuterkränze, so ein Zeug. So was meinst du?
Ja, genau.
Ja. Ja, ist da. Komischerweise. Sieht wirklich aus wie ein Souvenirladen.
Greifax hatte gefragt, was da steht, ne?
Ich gebe dem Bettler ein Silberstück.
Wende mich Greifax zu, natürlich spontan eigentlich sofort, nachdem er mich angesprochen hat, ohne dass dazwischen eine längere Pause gewesen wäre. Und sage ihm, um die Brücke zu überqueren, wird eigentlich ein kleines Opfer verlangt. Irgendwie sowas, was Kleines. Ein paar Blümchen, Räucherstäbchen, Kräuter, ein bisschen Reiswein oder sowas. Denn diese Brücke hier ist offenbar mit großem Opfer erbaut worden. Und zwar ist in den Brückenpfeilern, also ich weiß nicht, wer auf diese Idee gekommen ist, aber der Bauherr war wohl, oder der Baumeister war wohl der Ansicht, er müsse seine drei Töchter in drei Brückenpfeilern einmauern. Und in Gedenken an sie wird hier halt eine kleine Opfergabe gegeben.
Die sind hier doch alle nicht ganz dicht.
Lebend oder waren die schon so weit schon?
Ich gucke nochmal auf die Inschrift. Werden sie noch Soma? Also ja, lebend. Hm. Ugh, ich schüttel mich so ein bisschen.
Wie erbogen, ich glaube, wir sollten das nicht über die Brücke gehen.
Was meinst du, Greifax? Okay.
Wie erbringt man denn das Opfer? Einfach von der Brücke werfen oder ist der alte Mann da, sammelt der das Opfer ein? Oder ist das nur ein Bettler?
Nein. Schau mal, da an der Seite. Hier, da ist so ein. Das sieht aus wie so ein kleiner Altar, oder nicht? Da mit den drei Figuren.
Ah. Okay, also hier wird kein Baby in die Ecke, dafür in den Poller gestellt. Ich weiß nicht.
Mach mal bitte eine Aberglaube-Probe, Shahim, außer dir. Vielleicht ist dir sowas ja zumindest vom Hörensagen geläufiger.
Die spinnen, die Thulamin.
Ja, und wenn die greift, dann spielt das aus, wie ihr möchtet.
Setz meinen ersten Fuß auf die Brücke.
Also ich möchte zwei funktionierende Glöckchen da reinlegen.
Nalle.
Sorry, wir sind schon auf der Brücke.
Na, du bist auf der Brücke.
Ich bin gerade so beschäftigt. Ich schaue die ganze Zeit Leni hinterher, wie sie ihre Runden dreht.
Nalle, das ist eine Respektfrage. Es geht nicht darum, dass die Brücke unter uns einstürzt. Willst du ja, wieder das? Willst du,
weiß ich, aber
dass die Leute hier irgendwie uns nicht so wohlgesonnen sind?
Sind sie das denn eh? Also selbst wenn, weiß ich nicht.
Ich gehe auf jeden Fall jetzt mal zu diesem Bauchladen am Fenster. Man könnte ihn Fensterladen nennen und hinterlasse ein bisschen Klimpergeld und nehme mir ein Räucherstäbchen und zwei Geblümchen.
Ja, also ich lege ein paar Würzkräuter dazu.
Ich dachte, das Würzgurken jetzt gerade. Passiert ihr dann die Brücke?
Ja, vorher gucke ich noch den Bettler an und traurig auf meine Stulle, in die ich noch nicht reingebissen habe, und gebe ihm die auch noch.
Oh. Er fängt an, mit seinen zahnlosen Lippen auf der Stulle rumzumümmeln, sie anzufeuchten.
Das war aber großzügig von dir, Greifax.
Ich habe auch wirklich Hunger inzwischen. Aber vielleicht finden wir ja im Norden was.
Sehr großherzig. Ein kleiner Zwerg mit großem Herz.
Da gibt es ja bestimmt irgendwelche seltsamen, aber leckeren Spezialitäten, wie Babyfinger oder so.
Oder Nasen.
Ja.
Oder Otternasen. Otternasen, ja. Ich dachte auch direkt an Otternasen.
Gut, geht ihr denn weiter? Ihr geht weiter und es ist beinahe unheimlich. In jedem Fall ist es erschreckend, wie sich das Bild bzw. das Blatt wendet. Die Nordstadt ist sofort, das fängt an schon bei der Beschaffenheit des Bodens, der von schönen, polierten Pflastersteinen gesäumt ist. Das Stadtbild ändert sich. Die Häuser sind in gutem Zustand, haben größtenteils goldene Kuppeln, mehrstöckig gepflegt, farbenprächtig, nicht unbedingt bunt, aber in Ockerfarben, Beigefarben, teilweise in Rosa auch, recht hübsch. Und ja, es gibt Balustraden, schön geschnitzt, und Vordächer von schönen Stoffen, aber auch teilweise ornamental bestickt. Also hier kann man sagen, wer hier wohnt, hat auf jeden Fall viel Geld, bis ins letzte Haus. Es treibt sich auch weniger Gesindel rum, sowohl vom Aussehen als auch von Obdachlosen oder Händlern. Wenn es Geschäfte gibt, dann in den Häusern und auch eher für Dinge, die man sich nur leisten kann, wenn man Geld hat. Grimm, was wolltest du sagen?
Ich wollte was sagen. Aber
Shahim, was wolltest du sagen?
Egal, also ich habe ja gehört, ich habe ja schon gehört, dass der Palusim ein Keil in die zwischen die Menschen und die Gesellschaft treiben soll angeblich, aber dass es so eklatant ist, fürchte ich. Ich schaue mich etwas missgünstig dreinblickend, Entschuldigung, so.
Ihr bewegt euch Richtung Osten. Es gibt eine große Straße. Ihr seht es auf der Karte, die ich euch schon geschickt hatte, die sozusagen durch die Wohnviertel mit auch ein paar Geschäften, ja, aber eher so Geschäfte für Schmuck und Zierdolche und so weiter, nach Osten führt, wo vermeintlich der große Platz mitsamt dem Palast und den Tempeln und dann auch dem Loch ist, wo Selo einsitzen soll. Ich schicke euch jetzt mal eine aktualisierte Karte in den Chat. Schaut mal drauf. Dort seht ihr schon so ein bisschen mehr, was es da gibt. Ich möchte euch einmal beschreiben, also ihr kommt dort, wo Praios steht. Da kommt ihr jetzt gerade an. Seht ihr das alle auf der Karte? Legt ihr euch allen vor?
Ja. Praios sehe ich nicht, aber Praois sehe ich.
Praois, ich meine ja auch Praois, ja. Praois, was geht ab? Ja, komm. Gut, das lasse ich jetzt mal so stehen. Also da, wo Praois steht, dort kommt jetzt gerade an.
Darf ich für die Karte einen Verbesserungsvorschlag machen?
Ja.
Nicht hellgelb auf weiß, das ist ganz schön. Ja. Ich sitze da gerade wie dieses GIF mit dem Typ mit dem kleinen Zettelchen. So.
Ja. Ja, okay, ich korrigiere das, ihr habt recht. Aber jetzt nicht, jetzt erzähle ich euch erstmal, was ihr seht. Und zwar Praios, das ist ein Praios-Tempel zu eurer Linken. Und ja, er ist im klassischen bosporanischen, also altmodischen Stil erbaut und stinkt wirklich nach dem typischen Sandelholz, das dort Tag ein, Tag aus verbrannt wird, um eben Flammen zu Ehren des Sonnengottes zu haben. Ansonsten seht ihr den großen Platz, unverkennbar daran, dass es ein großer leerer Platz ist. Ihr hört das Rufen und Schreien von einer Art Marktplatz. Allerdings werden hier Sklaven und Sklavinnen feil gehalten, die ihr auch seht auf Podesten. Es ist überdacht, aber trotzdem ist es halb offen und ihr könnt reinsehen, dass dort um Menschen gefeilscht wird. Für den einen von anderen von euch vielleicht ein sehr ungewöhnlicher Anblick. Ihr seht den Palast, und der Palast ist tatsächlich gar nicht so prunkvoll wie der Rest der Stadt. Er hat keine Kuppeln, keine Türme, ist schmucklos und sieht echt aus wie eine Festung. Ich möchte sagen, ein zweistöckiger Klotz mit Schießscharten, kleinen Fenstern und eine weißgekalkte Fassade. Selbst der Garten, der dahinter so zu sehen ist, an ein paar hohen Bäumen, ist von einer 4 Meter hohen Mauer umgeben. Also es spiegelt ein bisschen die offenbar etwas übervorsichtige Mentalität des Bewohners wieder, des Sultans. Ansonsten seht ihr noch eine Garnison weit hinten am Platz. Dort stehen auch die Talosima davor, also die Gardisten der Stadt. Zu eurer Rechten seht ihr auch ein großes, ihr erkennt es an einer großen Kuppel oben, das Bethaus von Rastulla, das halboffen ist, wo viele Gläubige sich gerade auch versammeln. Ihr erkennt etwas vor dem Palast. Es könnte tatsächlich das Loch sein. Also es ist eine, ja, ich sag mal, es ist ganz doof. Es ist halt eine, ist wie bei der Nut jetzt, aber eine kreisförmige Vertiefung im Boden. Aber ihr könnt natürlich nicht mehr, außer dass ein Gitter drüber ist und so zwei Wachen stehen so 3-4 Schritte davon entfernt und gucken hier und da mal dahin. Also es wird offenbar bewacht, aber jetzt nicht irgendwie, dass da einer draufsetzt oder so. Das ist euer erster Eindruck. Ja.
Entschuldigung, sind wir jetzt noch da bei diesem Praios-Tempel oder schon
weitergelaufen? Genau, ich will euch das nicht aufzwängen, weiterzulaufen. Ich wollte euch nur mal so einen Überblick geben um den Platz und was drumherum ist. Es ist viel los da, Leute flanieren, teilweise auch nur um gesehen zu werden mit bunten Kleidern, diesen hohen Kragen, den hier vor allen Dingen die reichen Leute tragen. Die Wachen stolzieren herum. Es gibt so ein paar Stände, die aber wesentlich hochwertiger sind mit Schmuck und Broschen und irgendwelchen, ja, man könnte sagen, so Duftflaschen und Flakons. Das könnte Grimm vielleicht interessieren. Und wie gesagt, der Sklavenmarkt übertönt so ein bisschen den Platz. Es hallt wieder das Rufen und Handeln um die Sklaven. So, das ist erstmal euer erster Eindruck. Jetzt könnt ihr mir sagen, wie es euch damit geht und was ihr machen wollt, ihr lieben Schwafelhelden.
Ich denn zu unserer Rechten da ein Stückchen weiter das Bethaus.
Ja, das. Du kannst es nicht einsehen, aber du kannst es sehen, ja.
Also ich kann es auch als solches erkennen, ja.
Ja, genau. Du kannst es als solches erkennen.
Dann würde ich da mal einfach anfangen hinzuschlendern, ohne Rücksprache.
Oh, ich schlender mal mit und ich möchte aber dabei so ein bisschen um das Loch rum mal schon mal erspähen, ob da irgendwo denn Wachen auch zu sehen sind, die das so im Blick haben oder generell, was da so drumherum los ist auf dem Platz. Ja, so ums Loch rum.
Also gehst du auch zum Loch hin oder jetzt erstmal?
Nee, ich gehe mit Shahim mit und guck dann nur so darüber.
Blut. Also, ja, was ist mit den anderen? Was macht ihr?
Ich wende mich kurz den anderen noch zu und sage, Freunde, ich war so lange nicht mehr im Bethaus, ich würde gerne den Mavli besuchen und vielleicht ein bisschen die Gunst Rastulas für Selo und unser Unterfangen erbeten.
Ich warte dann am besten draußen, oder?
Ich glaube, wir sind alle nicht richtig gekleidet, oder? Muss man sich nicht irgendwie...
Ach, Rastulla ist da nicht so oberflächlich, wie manch andere vielleicht.
Ach so, na dann komme ich mit rein, das möchte ich mir angucken.
Wenn das okay für dich ist?
Naja, das ist sowieso das einzig wirklich Wahre, deswegen...
Ich war noch nie in einem Gebetshaus deinergleichen.
Meinergleichen?
Sagt man das nicht so?
Ich weiß es nicht.
Du sagst es so und das ist schön.
Ja. Ich folge dir auch gerne und versuche, das nachzumachen, was du machst. Ich bin auch interessiert.
Okay, also ihr geht quasi alle zu dem Bethaus von Rastulla, wobei du, Greifax, auch so das ausspähst, was um das Loch da herum vor sich geht.
Genau, und bevor wir reingehen, sage ich zu den anderen noch, haltet Ausschau, ob da einer ohne Nase drin ist.
Ah, okay. Machen wir.
Wer wo drin ist?
Im Bethaus.
Ach so.
Der geht doch gerne ins Betshaus und da kann man ihn auch einfach ansprechen, der Vitus.
Wenn er denn da ist, ja. Aber ja.
Ja, ich kenne ja die Regeln, also ich kenne die Regeln ja jetzt nicht so gut, aber muss ich irgendwie, weiß nicht, meine Latschen ausziehen oder irgendwas?
Nee, den brauchst du nicht. Alles gut. Grimm, ja. Jetzt warst du
ja so. Ja, Shahim, wie verhält man sich denn da so? Können wir irgendwie nebeneinander laufen und laufen wir lieber hintereinander und wahrscheinlich sollten wir alle leise sein da drin? Was antworten wir auf jemanden, der uns anspricht?
Ich bin jetzt lange nicht mehr in einem Bethaus gewesen, aber ich weiß es nicht. Wie sind denn da so die Rastulla-Gläubigen und die...
Also ein Bethaus ist sowas wie eine Kapelle, sag ich
ja,
mal.
Ja, ist wie so eine Moschee, würde ich sagen, ne?
Ja, aber ich meine, vom Ausmaß ist es eher wie eine Kapelle. Also es ist tatsächlich...
Ja, ja.
Bethäuser, es ist kein Tempel von Rastulla.
Nee, genau.
Das heißt, es ist wirklich eher, da wirst du ein Altar erwarten. Meistens gibt es dort was zu essen für Bedürftige, wobei das hier jetzt gerade nicht notwendig ist. Und ja, man ist halt ruhig und bedächtig und frönt halt seinen Glauben, genau.
Ja, aber ich würde ja jetzt hoffen, dass ähnlich der diesweltlichen Religion, an die sich das anlehnt, neugierige, respektvolle Menschen, die das besuchen kommen, auch gern gesehen sind. Ist das so?
Das ist so.
Sehr gut. Dann würde ich das einmal so weitergeben.
Der Rastulla-Tempel ist, wie gesagt, relativ, ja, es ist ein großes Gebäude, das zur einen Seite komplett offen ist, nämlich die Seite, die zum Platz hin zeigt. Da ist keine Tür, es ist quasi wirklich fast wie so ein Unterstand, nur in groß, aus Lehm gebaut, der innen so ein bisschen gelblich getüncht ist. Und man sieht am Ende, also es ist ein rechteckiger Raum, und am Ende des Raumes auf so einer kleinen Empore ist der Rastulla-Altar, der reich gedeckt ist mit Trauben und so Goldpokalen und einem großen Buch. Und da drumherum knien und stehen Menschen, Frauen und Männer, und sind in Gedanken versunken. Links und rechts sind so Steinbänke aus der Wand gehauen, beziehungsweise in die Lehmwand so eingelassen, wo auch Menschen sind. Auch ein paar Kinder sitzen da. Die Kinder schwatzen ein bisschen und die Erwachsenen scheinen auch so ein bisschen in Gedanken zu sein. Ein paar sehen etwas mitgenommen und trauernd aus, aber kann auch täuschen. Und ansonsten gibt es nichts, was euch auffällt. Ein paar Einlassungen in den Lehmwänden, wo ebenfalls so Sachen drin sind, die aussehen wie so etwas schlichte Reliquien, also Vasen, und solche Dinge. Es gibt einen Geweihten, der hinter dem Altar mit dem Rücken zum Altar steht. Ein Mann mit einem mächtigen Bart und noch mächtigerem wallenden Haar. Ja, hält die Hände in die Luft gestreckt, aber man hört nichts. Also es sieht aus, als würde er beten oder singen, aber er sagt nichts. Das ist erstmal alles, was ihr seht.
Ich glaube, ich muss mich ein bisschen korrigieren, weil ich habe jetzt gerade noch so ein bisschen nachgeforscht. Ich will ja loregerecht bleiben. Ne? Aber,
ja, mach mal.
Diese Gelehrten, diese Maft... Nee, wie war das? Aftlia, die gibt es tatsächlich nur bei Novadis, und da wir ja bei den Ptolemiden hier sind, weiß ich nicht, was, also wird das wahrscheinlich einfach eine ptolemidische Art von Geweihter sein, oder?
Nehme ich an, ja.
Ja, gut.
Können wir so halten jetzt. Ja, was macht ihr? Ihr seht keinen Menschen, der auf den ersten Blick nasenlos aussieht oder in irgendeiner anderen Form wie ein Statthalter oder wie Vitus jetzt auf den ersten Blick. Ihr könnt ja kurz überlegen, was ihr machen wollt oder ob ihr irgendwen ansprechen wollt. Greifax, du siehst tatsächlich zwei Gardisten, also Talusima, wie sie genannt werden, die immer wieder mal zum Loch schlendern, reingucken, aber wirklich nur so, also die gucken so rein, als wäre das nur pro forma. Also die, ob da noch irgendwer drin sitzt, gehen dann wieder und lehnen die meiste Zeit so an der Vorderseite des Palastes und unterhalten sich dort mit den Wachen. Hin und wieder kommen so ein paar Schaulustige, die feixend und neugierig in das Loch hineingucken und den Kopf schütteln. Es scheint, als würde da wirklich einer drin sitzen. Aber es sind jetzt keine Menschenmassen drumherum. Nur hier und wieder schaute mal jemand rein.
Okay, und vor dem Palast stehen halt auch Wachen vor dem Palast, wo die dann hingehen jetzt. Und die stehen da permanent, aber
genau,
die haben das also auch im Blick.
Die haben das auch im Blick. Ja, genau, die haben das auch im Blick. Und das sind die Palastwachen. Die sind ein bisschen prunkvoller, haben so poliertere Gewänder, Ring. Panzer an, die so ein bisschen gülden, in der Nachmittagssonne leuchten, also ja, sehen schon beeindruckend aus, aber sind ebenfalls jetzt auch, unterhalten sich auch mit den anderen beiden, also es wirkt jetzt nicht so, als wären die hier irgendwie auf eine große Gefahr oder sowas vorbereitet, es wirkt schon ein bisschen nachlässig. Mhm. Was macht ihr anderen in dem Bethaus, beziehungsweise Greifax, du bist ja auch da mit dabei.
Also ich würde mich auf jeden Fall, oder ich werde mich auf jeden Fall mal dem Altar nähern, um mir respektvoll eine Traube abzupicken. Und möglicherweise mal kurz den Geweihten aufzusuchen.
Was ist mit den anderen?
Ich halte mich respektvoll zurück und gucke mir alles, ich gucke mir einfach alles an, was so passiert.
Gucke Shahim fragend an und gucke dann fragend in Richtung der Trauben und so vom Blick her, ob ich da auch zugreifen darf.
Ich habe auch gerade gemerkt, totaler Quatsch. Das ist ja eigentlich eher eine Opfergabe für die Armen.
Ich habe mich auch erstmal gegönnt. Erstmal
ich habe das mal nicht in Frage gestellt.
Ich greife zur Traube hin, bin gerade quasi im Prozess, sie abzuzupfen, und dann besinne ich mich und lasse sie dann doch wieder da. Und es sieht aus, als hätte ich sie prüfend einmal kurz zwischen meinen Fingern gehalten.
Warte, ich bin ja gar nicht mehr arm.
Ja, genau.
Ja.
Moment, ich bin ja reich.
Oh. Ja, und dann enttäuscht. Guckst du die so angeekelt an, so, nee, sowas esse ich nicht.
Enttäuscht, dass ich dann jetzt auch nicht mal eine Traube in meinen Magen kriege.
Ja, Greifax, das ist ja. Du zu den Armen, Greifax. Ich gucke in meinen Taschen, ob ich noch ein bisschen trocken seid.
Ja. Also es liegt auf jeden Fall auch kein Käsebrot auf dem Altar. Mhm.
Also was hilft, Greifax, ist sich hinknien und zu Grimm sagen, Baby, dann kriegst du was. Kannst du mal probieren. Hat zumindest eben geholfen. Er hat ja nicht Baby gesagt. Oder hat er Baby gesagt? Wir wissen es nicht.
Nein, wir können ja kein Tulamirisch.
Stimmt. Okay, Schein. Als du dich dem, ja, diesem bärtigen, vermeintlichen Geweihten näherst, erschallt ein dröhnender Ruf und eine Art Gongschlag über den Platz. Ihr könnt jetzt nicht ausmachen, woher. Und diese Stimme ruft in einem kehligen Ton: Dolguruk! Dolguruk! Atenichat Dolguruk! Und auf einmal springen die Leute auf, allen voran die Kinder, die direkt von ihren Eltern zurückgehalten werden. Aber die Kinder machten den Eindruck, als wollten sie fliehen. Und alle drücken sich an die Wand. Selbst auf dem Platz rennen die Leute auf einmal umeinander. Also aus der Platzmitte weg, drehen sich um, drücken sich gegen die Häuserwände.
Ich gucke auch etwas erschrocken da Richtung Ausgang, weil ich meine zu wissen, was Dolguruk heißt. Und wundere mich einfach.
Macht ihr anderen etwas? Reagiert er darauf?
Ich schaue Shahim an, was er macht und mache dann das, was er macht.
Er wundert sich.
Ich gehe auf jeden Fall wieder Richtung Tür, weil ich will das sehen.
Okay, dann gehe ich hinterher.
Auf dem gesamten Platz stehen alle irgendwo, wo sie die Mitte des Platzes meiden. An die Wände gedrückt, teilweise kauernd auf dem Boden, den Kopf gesenkt. Beinahe. Die Wachen drücken sich jetzt auch an die Palastwände des Tores und es wird totenstill. Vom Sklavenmarkt hört ihr keinen Mucks mehr. Nur ein paar Tiere, die irgendwo blöken, die Schweine, die wie in der Südstadt hier quiekend auch hier ein bisschen durch die Gassen laufen. Ansonsten ist es totenstill. Und dann hört ihr Schritte, schwere Schritte, die auf dem Pflaster des großen Platzes nachschallen. Und als ihr dem Geräusch folgt, seht ihr, dass aus dem Palast eine Gestalt schreitet, die mit großer Sicherheit das ist, was hier als Dolguruk bezeichnet wird. Es ist eine Gestalt, ich schicke euch mal ein Ansichtsbild, komplett in Schwarz gekleidet, mit schweren, schwarzen Stiefeln aus einem schwarzen Metall, die entsprechend laut sind. Ein Material, das ihr noch nie gesehen habt. Es sieht aus wie schwarzes Silber. Schwarze Hose, eine schwarze Lederrüstung, glatt poliert, funkelnd, Nieten besetzt überall, die Handschuhe in Schwarz und eine schwarze Kutte. Hinter der schwarzen Kutte leuchtet irgendetwas rötlich. Es funkelt beinahe. In seiner Hand hält er sowas wie einen Gehstock, ebenfalls mit einem schwarzen Edelstein zuoberst. Und diese Gestalt schreitet völlig unberührt von dem, was da passiert, so als wäre er es gewohnt, dass die ganze Stadt in Schrecken versinkt, als er über den Platz schreitet, langsam über den Platz. Ihr hört die Kinder wimmern. Ein kleines Mädchen wimmert, Dolguruk, Dolguruk. Die Mutter küsst sie auf den Kopf und flüstert ihr etwas ins Ohr und tätschelt sie und wiegt sie. Angst tropft hier beinahe von den Wänden und ihr spürt es, es legt sich wie ein Schleier über die Stadt und die Menschen. Es ist offenbar der Scharfrichter, der schwarze Elf. Die von euch, die ihn ansehen, immer wenn ihr ihn anseht, merkt ihr, dass ihr Kopfschmerzen bekommt, beinahe euch übel wird und ihr müsst immer kurz wegschauen. Und wenn ihr hinseht, ist es das gleiche Spiel. Er überschreitet den Platz von Osten nach Westen, also vom Sultanpalast in Richtung Westen, wo ihr hergekommen seid. Er ist von dem Betshaus jetzt ungefähr 10, 15 Schritt entfernt, also in der Mitte des Platzes und bleibt stehen. Und als er stehen bleibt, merkt ihr, dass die Leute um ihn herum noch weiter zusammenfahren. Und die Spannung ist beinahe unerträglich. Und langsam dreht sich sein Kopf in eure Richtung. Und die roten Augen starren irgendetwas an. Euch, das Betshaus, der Wind pfeift ein wenig durch die Gassen wie ein Lied des Unheimlichen. Seine Kapuze flattert ein wenig. Und er starrt in eure Richtung, als würde er irgendetwas mustern. Dann dreht er sich weiter, wieder in die Richtung, in der er ursprünglich gegangen war, und setzt seinen Weg fort. Und dort neben dem Sklavenmarkt ist ein kleines, etwas unscheinbares, beinahe heruntergekommenes Haus mit verhangenen Fenstern, einer schweren Holztür. Diese öffnet er und geht dort hinein und lässt die Tür mit einem Krachen zufallen. Es dauert ein paar Sekunden, aber erleichtert atmen die Menschen aus und bewegen sich wieder und gehen langsam wie aus einem Trance aufwachend dem Tagewerk nach. Und auch ihr müsst euch einmal von dem Schreck erholen.
Ja, ihr Lieben, und auch ihr könnt euch nun erholen für den Rest des Jahres bis ins neue Jahr von diesem Schreck, dieser Offenbarung des schwarzen Elfens. Und nun kann ich euch sagen, müsst ihr euch gefasst machen. Denn aus einem Spiel von einem verwirrten Sultan, einem gemütlichen Streich eines Haushofmeisters, scheint nun mit dem Eintritt dieser Figur auf das Brett in diesem Spiel eine Düsternis gekommen zu sein, die den Wetteinsatz erhöht. Geht es hier nur noch um das Befreien eines liebestollen Prinzen, das Verhindern eines Krieges oder vielleicht den ersten Keim einer Dunkelheit, die nach Aventurien greift? Es wird sich zeigen. So, ihr Lieben, auch von uns natürlich ein schönes Weihnachtsfest oder Feiertage oder wie auch immer ihr diese Zeit verbringt und einen guten Rutsch ins Neue. Ja, danke fürs Zuhören, danke für eure Geduld, dass es im Dezember nur für eine Folge gereicht hat, aber dafür haben wir sie ein bisschen länger gemacht und natürlich mit einem ordentlichen, ja, Dol Guruk ist es geworden, Cliffhanger stehen lassen. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht und wie die Schwafelhelden diese ganzen Eisen aus dem Feuer holen. Es wird spannend, es spitzt sich zu und im Januar geht es dann weiter. Es kommt noch eine Meistergespräche-Folge für euch, um das Jahr ausklingen zu lassen und ich wünsche euch viel, viel Freude damit und genießt es, genießt die Zeit, kommt zum Spielen, rollt die Würfel, bleibt gesund und im Namen meiner SchwafelheldInnen bedanke ich mich fürs Zuhören, fürs Treuehalten und freue mich schon auf das nächste Jahr und alle kommenden Jahre und die weiteren Abenteuer der Schwafelhelden. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und rollt die Würfel. Ach ja, ich bin's ja. Euer ewiger, wie war das? Ich verbleibe als euer ewiger Weltenspinner und Geschichtenerzähler Meister Henny. So, hätte ich was vergessen. Man wird auch nicht jünger. Macht's gut, bis dahin.